Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Ich bin Benjamin Golme. Wir schreiben heute den 31. Oktober 2025 und das ist natürlich ein besonderer Tag. Während Kinder heute von Haus zu Haus ziehen und in einem recht jungen Brauch Süßigkeiten verlangen, ist heute auch der Tag der protestantischen Kirche. Ein alter Brauch erinnert an Martin Luther und die Thesen, die er an die Kirche von Wittenberg geschlagen haben soll. Denn heute ist Reformationstag.
Die Mitgliedschaften in den beiden großen christlichen Konfessionen sind gesunken. Unter 50% der Bürger unseres Landes gehören nur einer der beiden Kirchen an. Die Prognosen sind bedrückend. Bis 2060 sollen die Kirchen die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren. Manche sprechen von einer Massenflucht, auch der Engagierten, von einer Kernschmelze.
Das sagte der Theologe und ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse im vergangenen Jahr am Reformationstag. Wir werden da anknüpfen und diese wichtigen Fragen stellen. Wofür steht die evangelische Kirche heute? Welche Angebote macht sie? Und darf ich da auch als ungeimpfter Klimasünder mitbeten? Fragen an Pfarrer Wichert von Heiden. Außerdem bei uns, in Deutschland gibt es wieder eine Mauerpartei. 64 Jahre nach dem Berliner Mauerbau übt sich jetzt die SPD in dieser Disziplin.
Mich besorgt es sehr, wenn einzelne Unionen diese Brandmauer zur AfD nicht mehr für nötig erachten, sondern leichtfertig aufs Spiel setzen. Und ich finde diese Äußerung wirklich hochgefährlich. Ich glaube, wir müssen alle miteinander aufpassen, dass diese weißen Flecken nicht zu blauen Flecken werden.
SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf versucht, die Union einzufangen. Kann es denn wirklich sein, dass Friedrich Merz seiner Stadtbildaussage auch eine Abschiebeoffensive folgen lässt? Wird er das mit der SPD können? Oder muss er jetzt springen und die AfD ins Boot holen? Das diskutieren wir heute mit Klaus-Rüdiger May. Und wir blicken in ein Land, da war die politische Rechte in der Regierung und ist gescheitert. Es geht um die Niederlande. Geert Wilders konnte mit seiner Partei die Wahl 2023 gewinnen und war dann an der Regierung beteiligt. Wilders ließ die Koalition dann aber platzen, was zu Neuwahlen geführt hat. Ist die Politikkarriere von Geert Wilders jetzt vorbei? Das fragen wir den Rechtsphilosophen Andreas Kinnegin von der Lyon University. Und das alles hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Der deutsche Bundeskanzler ist mal wieder in die Ferne gereist. Dieses Mal ging es für ihn in die Türkei, um dort Staatspräsident Erdogan zu treffen. Medien berichten sogar von einem einzigartigen Novum. Friedrich Merz ist mit seiner Gattin unterwegs. Wir sahen, wie Charlotte Merz in einem Kostüm mit Minirock über die Startbahn eilte, um dann mit der Luftbereitschaft abzuheben. Den Minirock wird sie sicherlich ablegen, um beim Treffen mit der verschleierten Emine Erdogan keine kulturellen Gefühle zu verletzen und den Staatsbesuch zu verpatzen. Für Friedrich Merz geht es schließlich um außenpolitisches Renommee mit einem wichtigen strategischen Partner. Ärger in der Außenpolitik kann der Kanzler nicht gebrauchen. Ärger hatte er schon mit seinem Koalitionspartner genug und jetzt auch in seiner eigenen Partei. Darum geht es mit unserem Kontrafunk-Kollegen Klaus-Rüdiger May. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Der Kanzler sammelt also Flugmeilen, als wäre er Annalena Baerbock. Es ist ja schon ein ziemliches Pensum, was er hinter sich gebracht hat. Also Mitte Oktober war er erstmal in Kairo, dann ging es nach London, weiter dann für einen Kurzurlaub nach Mallorca und jetzt ist er in die Türkei geflogen. Kann der Kanzler beides? Kann er Außen- und Innenpolitik zur gleichen Zeit machen?
Na, er kann Innenpolitik so gut machen wie Außenpolitik und so gut wie heißt eigentlich so gut wie gar nicht. Also er macht beides ziemlich schlecht, finde ich. Denn wir haben ja erlebt jetzt gerade die große Schlappe, was die Beziehung zu China betrifft. Herr Wadephul sollte ja nach China fliegen, sollte dort nicht nur eine hochrangige Wirtschaftsdelegation mit sich, sondern er sollte auch ein wenig den Staatsbesuch von Friedrich Merz vorbereiten. Und diese Vorbereitung wird wohl jetzt nicht stattfinden. Und das ist natürlich ein Rückschlag. Also so etwas, dass ein vorbereiteter Staatsbesuch dann plötzlich abgesagt werden muss, weil ja nur noch der chinesische Außenminister sich mit dem deutschen Außenminister unterhalten will, das auch muss von Amts wegen, aber sonst keine Termine stattfinden, das hat es wohl nur 2 oder 3 Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben. Also es ist ein regelrechter Eklat und diesen Eklat haben sowohl Herr Wadephul als auch Herr Merz insofern zu verantworten, dass sie, nun muss man sagen, sie hatten zwar keine leichte Position, weil Frau Baerbock hat ja in China jede Teetasse zerschlagen, die sie finden konnte. Aber Merz und Wadephul sind im Grunde letztendlich der Ausrichtung der Baerbockschen Außenpolitik gefolgt. Und dass sie dann in China keine willkommene Aufnahme finden, das hätte eigentlich jedem Profi klar sein müssen.
Dann versuchen wir es doch wieder mit der Innenpolitik. Und da wartet der Vizekanzler Lars Klingbeil und auch ein großer Blumenstrauß an Problemen. Also das Großprojekt dieser Koalition sollte ja die Aufrüstung sein. Warum klappt's denn bis jetzt noch nicht mit der Einigung auf eine Wehrpflicht?
Also das ist, finde ich, sowieso eine ganz kuriose Angelegenheit, denn die Wehrpflicht wurde ja nicht abgeschafft, sie wurde ja nur ausgesetzt. Und was man aussetzt, könnte man auch wieder einsetzen. Nur scheint es da zu hapern, man weiß gar nicht so richtig, was man mit dieser Wehrpflicht anfangen soll, was man überhaupt mit Soldaten anfangen soll. Auch funktioniert es mit der Aufrüstung auch noch nicht so richtig, weil man nicht weiß, ist nun die Bundeswehr wichtig oder sind es eher die Lobbyisten? Jedenfalls, was die Wehrpflicht betrifft, gibt es 2 Modelle. Das Modell der SPD, die sagt, ja, wir wollen gerne einen freiwilligen Wehrdienst, also auf freiwilliger Grundlage. Dann frage ich mich, wie Freiwilligkeit und Pflicht in diesem Falle zusammenkommen. Und die CDU sagt ja, wenn nicht genügend zusammenkommen, dann müssen wir halt also losen, dann entscheidet das Los darüber. Also das sind abenteuerliche Vorstellungen, die mit Landesverteidigung, Wehrpflicht eigentlich wenig zu tun haben. Sowas kann man sich nur ja in einer dem Wehrdienst entwöhnten, saturierten Gesellschaft vorstellen.
Das ist ja eine Sachfrage. Und wenn die Koalition jetzt sagt, wir haben in der Sachfrage noch keine Lösung, wir tagen jetzt weiter, dann müssen die Bürger, die Medien sich in Geduld üben. Hier war es aber anders. Man hat gesagt, wir haben eine Lösung und wir werden sie der Öffentlichkeit jetzt gleich präsentieren. Und auf einmal wurde das Ganze dann gecancelt mit der Begründung, dass der verantwortliche Minister, Herr Pistorius, nicht einverstanden ist mit dieser Lösung. Wie kann das passieren?
Also, wie es wirklich passiert ist, das werden wir vielleicht nach dieser Koalition irgendwann mal erfahren, aber es zeigt vor allen Dingen, wie brüchig diese Koalition ist, wie wenig Aussagen verlässlich sind. Und natürlich hat Pistorius Druck aus den eigenen Reihen bekommen und auch aus der Bundeswehr und wurde gesagt, also so geht das nicht. Das Losverfahren wurde ja in der Öffentlichkeit zu Recht sehr kritisiert, weil eine Wehrpflicht oder eine Pflicht, die auf ein Los beruht, hat ja nichts mit dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung oder des Grundgesetzes zu tun. Also mit anderen Worten, diese Idee des Losverfahrens hat dann diese ganzen Bemühungen noch in eine Lächerlichkeit geschoben, wo Pistorius sozusagen nicht die Figur der Lächerlichkeit abgeben wollte.
Wir sind ja sowas wie die Chronisten dieser Koalition. Wir schreiben einfach mit, was so passiert. Es begann ja mit der großen Lüge um die Neuverschuldung und mit dem Sündenfall mit der Schuldenbremse. Dann kam die Blamage rund um die Verfassungsrichterin. Und schon nach der Sommerpause ging es dann weiter mit Streit und Krach. Und dann kommt der Kanzler und denkt sich, es ist jetzt höchste Zeit für eine Stadtbilddebatte. Also lasst uns mal über Ausländer reden. Was ist Ihr Eindruck, was hat Merz geritten, jetzt dieses Thema aufzumachen?
Ja, das Thema ist ja offen, weil dieses Thema Stadtbild, nun ist es auch ganz schön, also irgendwie trägt die Bundesregierung dazu bei, unseren Wortschatz zu aktivieren. Ich weiß gar nicht, wann Sie das letzte Mal das Wort Stadtbild benutzt haben und die Zuhörer dieses Wort benutzt haben. Aber im Kern geht es doch eigentlich um die Migrationsfrage. Und auch hier steckt die Koalition fest an einem Punkt, wo sie sich nicht einigen kann, wo es auch nicht vorangeht. Wir wissen alle, dass die Frage der Migration eine der ganz entscheidenden Fragen ist für die Weiterentwicklung dieses Landes und für die Stabilität des Landes und dass diese Frage der Migration oder wie sie jetzt stattfindet, dringend reformbedürftig ist. Und insofern ist das Problem, was dahinter steht, seriös, dass Friedrich Merz dazu neigt, besonders wenn er frei spricht und Fragen bekommt in Diskussionen, sagen wir mal so selbstverliebt, Bilder zu benutzen, die er dann auch nicht ganz unter Kontrolle hat. Also ich habe immer ein bisschen den Eindruck, in der freien Diskussion hat er in der Tat nicht so ganz seine Sprache unter Kontrolle. Aber das Problem, was dahinter steht, muss benannt werden. Und dass das diesen Widerstand hervorruft in der SPD, weil es geht ja nicht um das Stadtbild, das wird ja alles jetzt benutzt. Es geht darum, dass man in der Migration keine Änderung haben möchte. Die Grünen, die SPD, die Linke, die Vereinigte Linke, wenn man das so will, diese drei Parteien, wollen keine Veränderung in der Migration. Und jetzt nimmt man dieses Wort Stadtbild dankbar auf, um es ad absurdum zu führen.
Jetzt ist er mit der SPD in einer Koalition. Klimaschutzminister Carsten Schneider hat dann bei X was gepostet, was ganz klar dem Kanzler widersprochen hat. Ansonsten habe ich jetzt nicht die Palastrevolution wahrgenommen. Was war Ihr Eindruck von der Reaktion der SPD als Gesamtpartei?
Also ich glaube, es ist letztendlich wirklich der Punkt, wo beide Koalitionspartner eigentlich nicht mehr miteinander klarkommen, zurechtkommen. Das war von Anfang an auch zu prognostizieren, dass das nichts wird, weil letztendlich beide Partner Positionen beziehen müssen und Positionen auch verteidigen müssen, die letztendlich nicht vermittelbar sind. Das haben sie im Koalitionsvertrag versucht. Jetzt will man sich nicht wirklich am Koalitionsvertrag halten, siehe Debatte Bürgergeld. Und deswegen bin ich sicher, dass diese Koalition eigentlich ihre Gemeinsamkeit, wenn es jemals eine gegeben hat, aufgebraucht hat. Und ob das die Beteiligten wissen oder nicht, faktisch ist es so, dass jetzt das rot-schwarze Peterspiel läuft. Also wer ist am Ende schuld, wenn die Koalition platzt? Und man merkt, wie man sich, besonders auf Seiten der SPD, gerade eingräbt. Also wenn sie, für mich ist ja das schlagende Beispiel gerade diese Bürgergelddebatte. Sie haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass sie das Bürgergeld reformieren. Und jetzt findet in der SPD plötzlich eine Mitgliederbefragung statt, dass überhaupt gar nichts geändert werden soll. Und das bisschen, was uns bis jetzt als Reform verkauft wird, aber keine Reform ist, sondern ein Placebo, schon das geht der SPD zu weit.
Das heißt, Sie sehen diese Koalition jetzt an einem Punkt, wo wir die Ampelkoalition auch lange Zeit gesehen haben. Das war ja schon im Jahr 2024, wo man den Eindruck hatte, also es funktioniert zwischen FDP und den Grünen gar nicht. Dann hat es aber noch bis Ende 2024 gedauert, bis es wirklich zu diesem Knall gekommen ist. Würden Sie sagen, diese jetzige Koalition ist jetzt schon da, dass wir in 6 oder 8 oder 12 Monaten den Knall sehen können?
Also man sollte mal vorsichtig sein, weil man immer nie so genau weiß, was dann passiert. Und man kann sich bestimmte Wendungen ja auch nicht ausdenken. Aber wenn ich mir die Gemeinsamkeiten dieser Koalition anschaue, wenn ich mir anschaue, wie sie in Sachfragen miteinander umgeht, gegeneinander umgeht, dann finde ich, hält die Koalition eigentlich nur die Ratlosigkeit zusammen. Was kommt dann danach? Und wer ist schuld daran, wenn es dann nicht mehr funktioniert?
Ich bin bei Ihnen. Ich sehe die Stadtbilddebatte auch als einen wichtigen Punkt. Also die SPD begreift sich selber als moderne, linke, progressive Partei. Dementsprechend ist sie ganz klar gegen Rassismus und ist für Migration. Und man kann diese Worte von Friedrich Merz ja auch rassistisch lesen. Und sie werden ja auch rassistisch gelesen von unterschiedlichen Akteuren der Politik. Merz hat es dann erklärt und sagte, wen ich damit meinte mit dem Stadtbild, also damit meinte ich Leute, die hier keine Aufenthaltsgenehmigung haben, die hier keine Arbeit haben und die kriminell geworden sind. Also hat er es sofort eingegrenzt in eine gewisse Gruppe, wo kaum jemand widersprechen kann. Aber die AfD würde sagen, Herr Merz, da gehen wir mit, und zwar alle drei Gruppen. Die würde das ja noch ausweiten. Und dann hätte Friedrich Merz tatsächlich einen Partner in Crime, mit dem er seine Politik durchsetzen könnte. Ist es jetzt nicht an der Zeit, die alten politischen Grenzen in Deutschland aufzumachen und zu sagen, ja, wir stehen übrigens hier und ihr steht übrigens ganz woanders?
Das wäre recht sehr zu wünschen. Man darf aber bei der SPD eins nicht vergessen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Auseinandersetzung, die wir jetzt haben. Und zwar, die SPD steht mit dem Rücken gegen die Wand. Und sie sieht, wie sie an Wählern verliert. Übrigens die meisten Wähler an die CDU, dann aber gleich danach die meisten Wähler an die AfD. Darüber müsste man in der SPD mal nachdenken, was man offensichtlich nicht tut. Aber auch viele Wähler an die Linken. Und jetzt kommt eine Gemeinsamkeit zwischen SPD und Grünen zusammen, dass nämlich beide Parteien Wähler an die Linken verloren hat. Und man so jetzt den Eindruck hat, die Linken sind auferstanden wie Phönix aus der Asche und die können ja auch momentan vor Kraft kaum laufen. Und daraus ziehen aus meiner Beobachtung SPD-Strategen den Schluss, wir müssen um die Restwähler im rot-grünen Bereich kämpfen. Also wir müssen Wähler zurückholen von den Linken und das können wir nur, indem wir uns selbst radikalisieren. Und deswegen wird die Politik der SPD genau von diesem Wettbewerb mit den Linken getrieben werden. Und das können Sie an einem Beispiel sehen. Die Jusos haben jetzt einen großen Antrag, Leitantrag formuliert, der dann auf dem Kongress angenommen werden soll. Und darin heißt es dann, es geht um Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer, und darin heißt es, man will nicht nur den Klassenkampf, sondern den konsequenten Klassenkampf. Und jetzt könnte man sagen, ja, die Jusos, Gott, ja, sind dann immer ein bisschen radikal und das muss man ja auch sein, wenn man jung und Juso ist und wie auch immer. Aber das Neue ist, dass sich auch der Seeheimer Kreis in diese Richtung bewegt. Und was wir erleben ist, dass die SPD die Reform des Bürgergeldes aushebeln will, indem sie dagegen die Frage der Erbschaftssteuer und der Vermögenssteuer nach oben schießt. Das ist ja letztendlich eine Koalitionsaufkündigung, wenn man das will, dass wenn gemeinsam vereinbarte Projekte letztendlich dadurch ausgehebelt werden, dass eine breite Gegeninitiative aus der einen der beiden Regierungsparteien organisiert wird. Und an dieser Stelle sehen Sie, dass die SPD selbst getriebene ist. Die haben keine andere Chance mehr. Die Wähler von der AfD und von der CDU kriegen die nie zurück. Also haben die sich jetzt konzentriert darauf, Wähler im grünen, rot-grünen Spektrum wieder für sich zu überzeugen und meinen, jetzt müssen sie sozusagen die Linken noch links überholen.
Jetzt gibt es aber eine neue Gruppe, die schielt auch auf die Wähler von SPD, Grünen und Linken. Und diese Gruppe ist tatsächlich verortet in der CDU, also eine Opposition in der eigenen Partei. Und diese Gruppe nennt sich Kompass Mitte. Wer ist dabei? Was ist das jetzt für eine Gruppe?
Also erstens lohnt es sich kaum, über die zu reden. Das sind die Altmerkelianer, Ruprecht Polenz beispielsweise oder Frank Saarfeld. Also insofern sind die nicht weiter wichtig. Das sind einfach so Leute, die jetzt nochmal nach vorne preschen und sagen, wir waren aber mal wichtig und wir wollen jetzt weiter, dass eine schwarz-grüne Politik geschieht. Aber ich halte das wirklich für eher interessant für bestimmte Medien, aber nicht wirklich wichtig für die CDU. Wichtig für die CDU ist vielleicht was anderes, und zwar, wenn sie denn, was Sie vorhin formuliert haben, sagen würde, wir machen unsere eigene Politik und wenn die AfD zustimmt, stimmt sie halt zu. Das würde für die CDU ein schwieriger Prozess parteiintern sein, weil sie dann ganz andere Auseinandersetzungen hat und auch einen Mitgliederschwund hat. Andererseits kann sie sich auch nicht der Forderung und der Notwendigkeit verschließen, endlich Politik in Deutschland zu machen. Denn was wir haben mit dieser schwarz-roten Regierung, wir haben den Politikstillstand. Es findet ja faktisch nichts statt.
Herr May, Politik dauert ja oftmals ganz lang. Manchmal sieht man erst nach Jahren, ob was klappt oder nicht. Wir können jetzt aber jede Woche sehen, wohin die Wasserstoffstrategie von Robert Habeck die Deutschen führt. Und wir können täglich sehen, dass die Migration auch geisteskranke Mörder nach Deutschland gebracht hat, wie den Doppelmörder von Aschaffenburg. Wann gibt es in der deutschen Bevölkerung eine Entwicklung zu sagen, das machen wir jetzt in der Breite nicht mehr mit? Und damit meine ich, 60-70% der Wähler machen da nicht mehr mit und sehen das auf einmal so, wie der Kontrafunk das seit über 3 Jahren darstellt.
Na, erstmal würde ich kühn prognostizieren, dass 55-60% der Wähler schon mal sagen, wir machen das eigentlich nicht mehr mit. Das sind die verbliebenen Wähler der FDP, das sind die Wähler der CDU, CSU und das sind die Wähler vor allem der AfD. Wir sehen gleichzeitig einen Trend hin zur der AfD. Und nicht nur Protest, sondern Meinungsforscher haben auch herausgefunden, dass sich immer mehr auch mit der Programmatik der AfD identifizieren. Und insofern ist da schon eine Verschiebung, eine Bewegung da auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite merkt man, dass Sozialdemokraten und Grüne eigentlich nur noch ihre Macht behaupten können. Und deswegen ist das ein integraler Bestandteil ihrer Strategie, ihre Macht behaupten zu können, wenn die AfD verboten wird. Wenn die AfD verboten wird, haben wir plötzlich im Bundestag eine linke Mehrheit und in Deutschland eine linke Diktatur. Und das ist die Gefahr, in der wir sind. Aber es ist die einzige Möglichkeit für die SPD, wirklich die Macht zu erhalten und für die Grünen auch einigermaßen kräftig zu bleiben. Und das ist der Großkonflikt, in dem wir uns jetzt befinden. Und das macht auch die Zeit jetzt so, wie soll ich sagen, so porös, so... Wir laufen eigentlich auf rohen Eierschalen herum.
In der Union gibt es mit der Kompassgruppe eine neue Strömung. Sie versammelt altgediente Merkelianer um sich und attackiert den Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Das war der Anlass für eine Generalabrechnung mit der Bundesregierung. Wir bedanken uns bei Klaus-Rüdiger May.
Ja, vielen Dank.
Thank you.
Vor rund 2 Jahren haben die Niederlande ihr Parlament gewählt. Niederländische Wahlen sehen von außen oft unübersichtlich aus. Da es keine 5%-Hürde gibt, kommen über 12 Parteien in das Parlament. Aber vor 2 Jahren gab es einen eindeutigen Sieger. Geert Wilders und seine Partei PVV wurden zum ersten Mal die stärkste politische Kraft des Landes. Das war eine Sensation, denn der islamkritische Geert Wilders kämpft seit Jahrzehnten mit scharfen Worten gegen Migration und war in der Politik deswegen fast isoliert. Wilders und seine Vertrauten kamen dann in die Regierung, doch diese Regierung scheiterte. Am Mittwoch haben die Niederländer deswegen erneut gewählt. Über das Ergebnis sprechen wir mit Professor Andreas Kinniging, Rechtsphilosoph an der Leiden University. Herr Kinniging, guten Tag.
Guten Tag.
Wilders und die PVV kamen von 37 Sitzen und haben jetzt deutlich verloren. Es werden wohl nur 26 Sitze. Was ist passiert?
Das ist ganz einfach. Wilders hat in der letzten Regierung auch nur eine Minderheitsposition gehabt. Und wir hatten eine Koalition mit zum größten Teil Parteien, die nicht Immigration kritisch sind. Und Wilders Partei war nur eine Minderheit in dieser Regierung. Und deshalb hat er eigentlich in den letzten 2 Jahren überhaupt nichts erreichen können. Jetzt haben wir neue Wahlen und die anderen Parteien haben gesagt, dass Wilders und seine Partei gezeigt haben, nicht effektiv zu sein und nichts zu können. Und das ist, glaube ich, die Grundursache, warum er jetzt 10 Sitze verloren hat.
Das heißt, Wilders hat versucht, eine härtere Migrationspolitik zu machen. Das war in der Koalition aber nicht möglich. Und jetzt haben ihm die anderen Parteien vorgeworfen, dass er keine harte Migrationspolitik hinbekommen hat?
Ja, das ist es ungefähr. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Aber die meisten Wähler sind ja nicht so gut informiert, sehr abhängig vom öffentlichen Rundfunk und was man da zu hören und zu sehen bekommt. Und glauben das größtenteils.
Aber Herr Wilders hatte ja bei der letzten Wahl große Erfolge. Hat er das gegen die Medienmacht geschafft?
Größtenteils ja. Also erstmal ganz allgemein. Die politische Situation, die kulturelle Situation, wie die existiert in Deutschland, gleicht der Situation in Holland sehr viel. Ja, also was in Deutschland passiert, passiert bei uns auch. Die AfD in Deutschland, die wächst und wächst und wächst, nicht wegen dem öffentlichen Rundfunk. Und das ist eine gute Sache, aber es ist auch schwierig, denn der öffentliche Rundfunk führt in gewissem Sinne Krieg gegen die AfD. Das ist bei uns eigentlich genauso. Und ja, manchmal glauben die Leute den öffentlichen Rundfunk und was da gesagt wird und manchmal auch wieder nicht. Und jetzt stimmt natürlich, dass in den letzten 2 Jahren in Sachen Immigration eigentlich überhaupt nichts passiert ist. Es geht noch immer weiter. Es wird eigentlich immer schlimmer. Es kommen immer mehr Menschen hierher und Wilders hat überhaupt nichts tun können. Dafür wird er jetzt abgerechnet.
Es hätte ja auch genau die gegenteilige Reaktion der Wähler geben können. Die hätten merken können, Wilders ist noch zu schwach in der Regierung, deswegen müssen wir ihn weiterhin stärken. Wir wählen weiter Wilders und seine Partei und dann kann er vielleicht beim nächsten Mal was ändern. Aber das Gegenteil ist der Fall. Er hat ja etwa 1/3 der Sitze verloren.
Ja, das wäre auch gut möglich gewesen. Das ist die Unbeständigkeit des modernen demokratischen Wählers. Es geht nach links und dann wieder nach rechts.
Genau das ist ja der Punkt. Noch ein bisschen unübersichtlicher wird das Ergebnis ja durch den Erfolg von D66 mit Spitzenkandidat Rob Jetten. Die werden als linksliberal beschrieben. Würden Sie auch sagen, dass es jetzt wirklich einen richtigen Wechsel gegeben hat von rechtskonservativ zu linksliberal?
In der Bevölkerung, meinen Sie?
Ja, das ist ja die spannende Frage. Zunächst mal im Wahlergebnis und was hat das mit der Bevölkerung zu tun? Das müssen Sie schon erklären, ja?
Ja, also hören Sie mal, es gibt natürlich wie bei Ihnen auch bei uns keine Wähler mehr, die immer die gleiche Partei wählen. Also 99% der Bevölkerung wechselt bei jeder Wahl. Und das hat meistens nichts zu tun mit einer politischen Philosophie, worüber man und einer Weltanschauung, worüber man gut hat nachgedacht. Es gibt immer mehr Leute, die sogar im Wahllokal noch entscheiden, welche Partei sie wählen werden. Und das kann dann eine rechte Partei sein oder auch eine linke Partei. Es hängt oft davon ab, wer der Parteiführer ist und dann ja, was er gerade am letzten Vorabend gesagt hat oder wie er aussieht oder ob er etwas Schönes sagt über das Klima oder die Immigration oder was auch. Es hat keine Tiefe mehr. Und jetzt dieser Rob Jetten, der selber sehr oberflächlich ist und sogar ziemlich kindisch, der hat etwas Junges und etwas Fröhliches und der hat in letzter Zeit sehr viele verschiedene Sachen gerufen. Auch Sachen, die Leute, die normalerweise rechts wählen, angenehm sind. Er hat etwas gesagt über Nuklearkraftwerke, Atomkraftwerke, dass er auch zwei will. Er hat etwas gesagt über die Begrenzung der Immigration und so weiter und so fort. Und ja, und dann, die Folge ist, dass es viele Leute gibt, die denken, oh, der Jetten ist nicht so schlimm. Warum wähle ich nicht ihn jetzt anstatt von Wilders?
Würden Sie sagen, dass die Koalitionäre, die die Koalition mit Wilders ebenfalls haben platzen lassen, es geschafft haben, Wilders klein zu regieren?
Ja, das haben sie. Und das war wahrscheinlich auch die ganze Idee hinter der vorigen Regierung. Das ist übrigens eine Gefahr, die auch die AfD bedroht. Wenn es zu einer Koalition kommt in der Zukunft in Deutschland, zum Beispiel mit CDU, dann ist diese Gefahr sehr groß.
Welche Konsequenzen hat das jetzt für Wilders? Ist er jetzt verbrannt für die nächsten Jahrzehnte oder rechnen Sie ihm jetzt bei nächsten Wahlen erneut eine Chance aus, in die Regierung zu kommen?
Alles ist möglich in der heutigen Politik, aber Herr Wilders ist jetzt, ich glaube, 62 und bin der Meinung, seine Zeit in der Politik ist vorbei und es ist das Beste für ihn. Er wird ja schon seit 20 Jahren bewacht, nicht wahr? Weil die Islamisten es auf seinem Leben abgesehen haben. Es ist das Beste für ihn und auch für die holländische Politik, wenn er jetzt Rente macht.
Also 62 Jahre ist kein Alter. Der deutsche Bundeskanzler ist weit später ins Amt gekommen und der US-Präsident geht auf die 80 zu. Also Alter ist ja nichts anderes als nur eine Nummer. Und Wilders steht zumindest für das europäische Ausland für eine rechtskonservative Politik in den Niederlanden. Gibt es denn einen Nachfolger für ihn, der das ähnlich ausfüllen kann? Schließlich haben wir jetzt eine Situation gehabt. Wilders war zwar in der Regierung, dürfte aber selber kein Kabinettsmitglied sein, hat dann andere Leute hingeschickt, die aber das nicht durchsetzen konnten. Da würde ich doch eher sagen, Wilders muss stärker in Position kommen.
Ja, ich verstehe, dass man das liest in den Zeitungen überall, aber es stimmt nicht. Wilders zum Beispiel hat alles weggegeben vor 2 Jahren, weil er nämlich eigentlich nur interessiert ist an einem Ding, nämlich ein Ende an der Immigration, vor allem ein Ende an der islamitischen Immigration, an der Muslim-Immigration. Er ist, wie die Engländer oder die Amerikaner sagen, in gewissem Sinne ein One-Trick-Pony. Er kennt nur einen Trick. Ihn interessiert nur ein Ding und das ist nicht genug auf rechts. Wir brauchen breite, einigermaßen tiefe rechte Politiker, die eine durchdachte politische Philosophie haben und nicht One-Trick-Ponys sind. Und leider ist Herr Wilder das. Deshalb würde es für alle gut sein, wenn er jetzt in Rente geht und dass sein Nachfolger, den es übrigens gibt in dieser Partei, ein sehr guter Mann, der jetzt Vorsitzender ist des Unterhauses, also des zweiten Zimmers, wie wir es nennen, des Bundestags, Martin Bosma, der ein viel höheres Niveau hat als Herr Wilders, der sollte es eigentlich übernehmen. Und ich bin ziemlich sicher, dass dann die PVV nicht nur 37, sondern vielleicht sogar 50 Sitze gewinnen würde.
Jetzt müssen wir aber erstmal mit dem Ergebnis umgehen, was wir haben. Und da sieht es danach aus, dass es ein Bündnis abseits der PVV geben wird. Womit rechnen Sie jetzt? Was wird es geben?
Also die sogenannte liberale Partei, die VVD, das bedeutet Volkspartei für Freiheit und Demokratie, die hat gesagt, wir wollen nicht partizipieren in einer Koalition über links. Aber ob die das in 3, 4, 5 Wochen noch immer sagen werden, ist ungewiss. Ich erwarte eigentlich, dass man sein Wort brechen wird und dass es dann eine große Koalition geben wird, wenn man das so nennen darf, mit der sogenannten liberalen Partei, VVD, die genauso wie die FDP in den letzten 20 Jahren sehr nach links ist, weitergeschoben. Und dann D66, auch eine sehr linksliberale Partei. oder vielleicht sollte man sagen linksindividualistisch, linksultraindividualistisch. Und dann das CDA, also die christlich-demokratische Partei, die auch nach links ist geschoben, genauso wie die CDU. Und schließlich auch die sozialistische Partei. Die heißt heutzutage Grün-Links, Partei der Arbeit.
Das wäre dann in dem unübersichtlichen Parlament tatsächlich eine klare Mehrheit, wenn ich das so nachvollziehen kann. Sie haben jetzt also die Grün-Linke Partei angesprochen. Die ist mit Frans Timmermans ins Rennen gegangen. Auch ein prominenter holländischer Politiker, den kennt man nämlich aus der EU-Kommission. Er war ja da verantwortlich für Klimaschutz und ein Befürworter des Green Deals. Er hat aber mit seinem Bündnis mehrere Sitze verloren und seinen Rücktritt angekündigt. Wie geht's mit ihm weiter?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin aber sehr froh, dass wir ihn los sind. Aber es ist unsicher, wer sein Nachfolger sein wird. Es ist sehr gut möglich, dass er genauso schlimm oder vielleicht noch schlimmer ist. Was passiert ist in Deutschland, ist auch passiert in Holland. Das ganze politische Spektrum ist in den letzten 25 Jahren weit nach links verschoben. Und diese Partei, diese Arbeiterpartei, die Grüne Partei, die vor 20 Jahren noch ziemlich vernünftig war, ist jetzt unrealistisch geworden und utopisch und in gewissem Sinne auch kommunistisch. Und es ist also sehr, sehr wichtig, dass diese Partei keine Macht bekommt.
Die Klimapolitik von Timmermans stand ja auch immer für eine Politik gegen die klassische Agrarindustrie.
Ja.
Und die Niederlande sind ein sehr starkes Agrarland. Welche Themen haben diesen Wahlkampf jetzt also wirklich bewegt? Die Bauernpartei, sehen wir, hat verloren, war ja so ein Hoffnungsschimmer. Also welche Themen sind wichtig gewesen? Migration, Klima, Landwirtschaft, welche Prioritäten gab es?
Ja, es gab eigentlich keine Prioritäten. Und das Interessante ist, dass zum Beispiel über das Klima überhaupt nicht gesprochen ist. Sie müssen nicht vergessen, dass die Diskussion im Wahlkampf überhaupt kein Niveau mehr hat und dass es mehr darum geht, wer etwas sagt, als was gesagt wird. Und dabei kommt, dass die Parteien auch in den Wochen, die führen zu den Wahlen, geneigt sind, alles zu vergessen und was sie an Prinzipien haben und den Wählern nach den Mund zu sprechen. Und deshalb haben alle ungefähr alles gesagt.
Was meinen Sie, wann wird wieder gewählt?
Ich fürchte, also wenn es zu dieser großen Koalition kommt, dann fürchte ich, diese Koalition wird, genauso wie in Deutschland, eine Koalition der Mitte genannt werden, wird aber eine linke Koalition sein, weil das tatsächlich die Positionen sind. Ich fürchte, dass wir rechnen müssen, dass das 4 Jahre lang dauern wird. Die Holländer, genauso wie die meisten Deutschen, die sind noch immer fest in Schlaf. Es werden zwar immer mehr Menschen ein bisschen wach, aber es sind noch zu wenig.
Die Niederlande haben gewählt. Die PVV von Geert Wilders verliert deutlich an Zustimmung. Auch eine Regierungsbeteiligung ist unwahrscheinlich. Wir bedanken uns bei Professor Andreas Kinniging von der Universität Leiden.
Ja, Sie auch vielen Dank. Wiedersehen.
Heute ist ein ganz besonderer Tag. Land auf, Land ab verkleiden sich Kinder und Erwachsene und erschrecken ihre Mitmenschen. Das ist der in Europa noch recht junge Brauch und das ist Halloween. Doch der 31. Oktober hat eine lange Geschichte. Vor über 500 Jahren hat ein Mann eine ganze Institution in Angst und Schrecken versetzt. Martin Luther wollte die Kirche reformieren. Im Jahr 1517 soll er an die Schlosskirche von Wittenberg seine 95 Thesen geschlagen haben. Deswegen feiern die Protestanten heute den Reformationstag. Wir sprechen darüber mit Wichert von Heiden, evangelischer Pfarrer in der Region Hannover. Schönen guten Tag.
Ja, Gott zum Gruße, Herr Golme.
Im Norden und Osten Deutschlands ist heute auch noch Feiertag. Welche Bedeutung hat der Reformationstag für die Christen?
Ja, ich würde sagen, das ist durchaus gemischt. Er ist ja 2017 erst als staatlicher Feiertag wieder eingeführt worden. Nicht überall, aber in verschiedenen Stellen. Und Sie haben ja mit Halloween angefangen. Wir haben heute durchaus die Aufgabe zu gucken, wie kriegen wir an dem Tag, an dem die Kinder alle Halloween feiern, das Thema Reformation auf die Schiene. Und das kann man versuchen, indem man eben Aktionen für Kinder anbietet, die dann möglicherweise auch verkleidet ankommen und sagt, ja, ihr seid verkleidet als Gespenster, als Schreckgestalten. Manchmal nimmt das ja auch erschreckende Formen geradezu an. Aber die Entdeckung des heutigen Tages ist eigentlich, ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Denn all diese Gespenster, all die Schrecken, die verlieren ihren Schrecken, wenn man das Vertrauen auf Jesus Christus kennenlernt. Dann verlieren all diese Gruselgestalten ihre Bedeutung. Und dann gibt es eigentlich richtig guten Grund, Süßes und Saures zu feiern. Also fröhlich zu sein.
Ich merke schon, also auch die evangelische Kirche in Niedersachsen hat sich Gedanken gemacht rund um diesen Tag. Aber meine Frage zielt ja eigentlich auf was anderes ab. Hat Luther damals tatsächlich die Kirche in Angst und Schrecken versetzt? Und ist er bis heute jemand, der aber auch mit Spaltung und Trennung in Verbindung steht?
Ja, natürlich beides irgendwie schon. Ob er das 1517 so wollte, das ist eine ganz andere Frage. Das glaube ich nicht. Er hat damals Thesen verschickt und hat die Thesen möglicherweise an die Kirchentür da in Wittenberg anheften lassen, wahrscheinlich mit Wachs irgendwie. Und das war eine übliche Sache, um über etwas ins Gespräch zu kommen. Und das ist auch etwas, was dann ganz typisch geworden ist für den Protestantismus, für das Luthertum, aber auch für alle reformatorischen Kirchen, nämlich, dass man in eine Diskussion reingeht, dass man die Dinge nicht einfach so stehen lässt. Das ist das Selbstverständnis natürlich des Professors aus Wittenberg. Der sagt also, ich muss, wenn ich der Wahrheit nahe kommen will, in die Diskussion reingehen. Und das ist eigentlich auch das, was dann rauskommt. Die Kirche der Reformation ist eine Kirche, wo die Menschen nicht auf die Priester an sich hören, sondern sie werden selber zu Priestern und müssen dann selber miteinander diskutieren, was richtig und was falsch ist. Und das ist auf jeden Fall eine große Tat, die damals 1517 losgegangen ist. Luther konnte wahrscheinlich nicht ganz ahnen, in welche Fettnäpfe er da reingetreten ist. Vielleicht ein bisschen schon, aber das sind ja ganz vielfältige Dinge. Da hat das internationale Kapital seiner Zeit aufgestört, also die Fugger. Er hat den Papst in Rom gestört, auch aus Kapitalgründen. Und er hat die örtlichen Bischöfe aufgeschreckt. Das waren Dinge, die mit dem, was er in den Thesen geschrieben hatte, ja zunächst mal eigentlich nur mittelbar zu tun hat. In seinen Thesen ging es eigentlich darum, dass man sich nicht in einer falschen Sicherheit wiegen sollte und vor allen Dingen, dass man das Heil der Seele nicht mit Geld kaufen kann. Und so wurde jedenfalls der Ablass damals weitgehend verstanden oder auch dargebracht. Indem er dieses Ding gestört hat, hat er im Grunde die Finanzierung des Petersdoms gestört, der über die Fugger querfinanziert war und sein örtlicher Bischof war da auch mit involviert. Der hat ganz massiv an einem Punkt etwas gemacht, an dem es die getriggert hat.
Jetzt haben wir ja zu Beginn der Sendung den Theologen und SPD-Politiker Wolfgang Thierse gehört und da ging es um den Mitgliederschwund in den beiden großen Amtskirchen. Jetzt stelle ich mir die Frage, muss sich die Kirche jetzt bei den Gläubigen bewerben oder muss die Kirche einfach so dastehen und sagen, wir sind die Kirche, ihr könnt kommen, aber seid auch damit einverstanden, was bei uns passiert?
Naja, also wir müssen aufpassen, dass wir die Kirche nicht verwechseln mit irgendeiner NGO oder mit irgendeinem Verein, aber auch nicht mit so einer staatlichen Institution, sondern Kirche, das deutsche Wort Kirche oder auch Church im Englischen kommt von dem griechischen Wort Kyrios, Kyriake, zum Herrn Jesus Christus gehörig. Dementsprechend muss die Kirche darstellen, was Jesus Christus für uns ist, und das ist eigentlich ihre Aufgabe. Und ich glaube, dass man damit ganz vieles für viele, viele Menschen sagen kann. Die Dinge haben sich verändert und die Selbstverständlichkeiten sind nicht mehr da. Ich glaube, wir sollten nicht so in so einen Jammerton verfallen. Es wird so sein, dass die Kirche massiv zusammenstrumpft, also die Organisation Kirche. Aber Kirche ist überall da, sagt Jesus, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Und ich glaube, dass Kirche Zukunft hat. Und zwar nicht nur klein, sondern durchaus auch groß. Aber vielleicht nicht als so eine staatsähnliche Organisation, sondern als eine Bewegung der Herzen und der Menschen.
Der spannende Punkt ist, dass Sie ja noch in der Institution tätig sind. Sie sind selber Teil der evangelischen Kirche. Und das, was Sie gerade gesagt haben, also wir brauchen die Institution eigentlich gar nicht. Es reicht ja auch, wenn zwei bis drei Gläubige zusammenkommen und miteinander beten. Das fände ich ein sehr interessanter Punkt, denn ich kenne viele Gläubige, die gerade in den vergangenen 5 Jahren sich von den Amtskirchen abgewendet haben, weil sie gesagt haben, die wollen mich da gar nicht haben. Ich soll da gar nicht beten. Also kann ich mich ja nur zurückziehen und bei mir beten.
Ich weiß, worauf Sie anspielen. Das ist auch sehr tragisch. Das ist wirklich eine ganz schwierige Sache. Man darf verschiedene Dinge nicht durcheinander bringen. Also die Organisation, in der ich auch ja nicht nur Mitglied bin, sondern von der ich auch angestellt bin, die hat jetzt eine bestimmte Gestalt und die wird sich irgendwann verändern. Das hat sich immer geändert. Das ist nicht Teil des Evangeliums. Das ist die äußere Gestalt. Aber es braucht irgendeine äußere Gestalt. Also Christen sind schon diejenigen, die sich miteinander versammeln und zusammen sich um diesen einen Herrn Jesus Christus scharen. Und das bedeutet natürlich, dass man irgendeine irdische Organisationsstruktur haben muss. Und ich wäre der Letzte, der jetzt sagt, wir schaffen hier die Landeskirchen ab. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Das ist nicht das, was ich meine. Aber man darf diese Strukturen nicht für das Wesentliche halten.
Sie sagen, Sie wussten wahrscheinlich schon, woraufhin ich hinaus möchte. Also da gibt es aber viele Kandidaten, beispielsweise über 10 Millionen AfD-Wähler in Deutschland, die ja eigentlich in den Kirchen nicht willkommen sind. So nehme ich das wahr. Dann die Ungeimpften, gegen die Politik gemacht wurde. Jemand, der mit der Klimapolitik der deutschen Bundesregierung nicht zufrieden ist, der kann auch nicht mehr zur evangelischen Kirche gehen. Denn da geht es ja auch um Klimapolitik. Luisa Neubauer spricht heute am Reformationstag bei der Feier in Bonn. Also da exkludiert doch die Kirche als Institution aber Millionen mögliche Gläubige oder tatsächliche Gläubige. Und das wäre dann nicht mehr Exkludierung, sondern Diskriminierung.
Ja, also das ist nicht die Kirche, sondern das sind Teile der Kirche. Und es schadet auch nicht, wenn Luisa Neubauer irgendwo eine Kanzelrede hält oder irgendjemand anders das tut. Also Kirche ist vielfältig und darf das alles in sich haben. Die Frage ist nur, ist es so einseitig, dass andere gar nicht mehr dabei sein können? Wir hatten das, also Sie haben unter anderem das Beispiel der Ungeimpften genannt. Das war richtig heftig und schwierig, dass man Leute aus dem Gottesdienst, aus der Gemeinschaft ausschließt, auch vom Abendmahl ausschließt, weil sie nicht geimpft sind. Die Kompromisslosigkeit an der Stelle war vollständig irritierend und ja, man kann auch weitergehen. Wir haben ja Leute damals auch sterben lassen alleine. Es sind ganz viele Leute, Hunderttausende wahrscheinlich in Einsamkeit gestorben. Nicht, dass da überall normalerweise jetzt ein Seelsorger dabei gestanden hätte, aber hätte doch können und die Angehörigen konnten nicht und wir haben nichts dazu gesagt. Das sind schon Schwierigkeiten. Und das Aufbauen von Mauern, das ist etwas, was eigentlich dem Evangelium auch nicht so richtig entspricht. Denn im Epheserbrief heißt es, er hat die Mauer eingerissen, er ist unser Friede. Er hat die beiden versöhnt, die einen und die anderen. Da geht es nicht um unsere heutigen Probleme, historisch gesehen. Aber wenn wir das als Bibel für uns heute wahrnehmen, dann müssen wir uns schon überlegen, ob wir Mauern aufbauen, wo wir mit Menschen gar nicht mehr reden oder Menschen ausschließen an der Teilhabe im Gottesdienst oder in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Das ist eigentlich wirklich eine Schwierigkeit. Ist auch undemokratisch.
Also in Fällen von AfD-Wählern oder gar AfD-Funktionären geht es da sogar noch weiter. Die sollen ja auch ihre Arbeitsplätze bei christlichen Trägern verlieren. Wie soll denn eigentlich jetzt der Kontakt zu solchen Leuten, die sich jetzt abgewendet haben, in der Zukunft weiterlaufen?
Ja, also ich bin jetzt kein besonderer Freund der AfD, muss ich dazu sagen. Aber wir müssen wirklich aufpassen, dass wir da nicht ganz große Fehler machen. Wir haben als Kirche vor 100, 150 Jahren große Teile der Arbeiterschaft verloren, weil man damals sagte, die mit ihrem Sozialismus, das war ja in den Gewerkschaften sehr stark, oder die Sozialdemokratie kam mit dem Marxismus daher, das sei antikirchlich und antichristlich. Und irgendwie hat die Kirche es fertiggebracht, also die evangelische besonders, die katholische nicht ganz so, die hatte die katholische Arbeiterbewegung. Die evangelische Kirche hat große Teile der Arbeiterschaft damals verloren, weil sie gesagt hat, das ist ja alles ganz christentumswidrig. Darüber könnte man ja im Einzelfall auch reden, ob da Kritikpunkte angebracht wären. Und das müsste man heute ganz bestimmt in Richtung AfD auch tun. Aber dieses Gespräch ganz abzubrechen, das ist vielleicht keine so ganz kluge Haltung.
Ich will mal noch eine andere Idee reinbringen. Und zwar die, dass es genau richtig ist, sich so klar abzugrenzen. Es wird ja durchaus argumentiert, also AfD steht aus Sichtweisen von Teilen der Kirche für Menschenfeindlichkeit und das ist nicht tolerierbar. Und der Klimawandel ist so bedrohlich, dass er die Schöpfung bedroht und das ist nicht tolerierbar und deswegen darf man sich mit solchen Leuten überhaupt nicht mehr auseinandersetzen. Also zeigt doch die Kirche da auch eine klare Kante, was man auch positiv sehen kann.
Ja, also ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Als seinerzeit die Flüchtlinge aus Syrien kamen, gab es einen Spruch, man müsse auch an der Grenze auf Flüchtlinge, auch auf Frauen und Kinder schießen. Und da habe ich mir gedacht, also wenn du das so sagst, dann stellst du dich ja außerhalb dessen, was christliche Nächstenliebe ist. Ich kann ja Flüchtlinge zurückweisen oder wieder zurückschicken, alles möglich. Aber ich kann nicht einfach auf Leute schießen, die eigentlich Hilfe wollen. Das geht nicht. Das denke ich mir auf jeden Fall. Und wenn man auf der Schiene weiterdenkt, kann man ganz vieles und muss sicherlich auch ganz vieles da kritisieren. Aber das würde ich dann an solchen Sachfragen ganz klar machen. Ja, und wer will denn bestreiten, dass sich viele Menschen um das Klima Sorgen machen? Und das Klima verändert sich ja wirklich. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber die Frage ist, was für eine Konsequenz entsteht daraus? Eine der wichtigen Entdeckungen von Martin Luther ist das Thema Vertrauen. Übersetzt anderweitig als Glauben. Also das griechische und das hebräische Wort an der Stelle, auch das lateinische, das wir mit Glauben übersetzen, heißt eigentlich Vertrauen. Und gegen Vertrauen steht Misstrauen. Das erste Gebot spricht davon, dass es nur einen Gott gibt, dem wir alleine zu vertrauen haben. Und alle anderen Institutionen, Werte oder Katastrophen, die es gibt, die sozusagen das Herz des Menschen komplett vereinnahmen wollen, sei es durch Vertrauen, sei es durch Misstrauen, sei es durch Angst, sei es durch Gier, alles, was das Herz des Menschen komplett vereinnahmen will, ist etwas, was mit Sicherheit nicht mit diesem Gott des Lebens übereinstimmt. Wenn das Vertrauen nur diesem einen Gott gilt, der durch Jesus zeigt, dass er die Liebe ist, dann muss ich versuchen, das Misstrauen zu überwinden. Das kann ja durchaus sein, dass ich verschiedenen Leuten sage, also das, was ihr hier macht, das spaltet die Gesellschaft. Oder das finde ich jetzt, das führt uns nicht weiter. Oder das ist eben lieblos. Das kann man ja an manchen Stellen sagen. Aber ich glaube, dass man das in viele Richtungen sagen kann. Wenn man das immer nur in eine Richtung sagt, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man sehr viel dabei übersieht.
Wir haben jetzt viel politisch gesprochen. Ist ja auch in Ordnung. Wir sind ja auch ein politischer Sender. Da geht es nun mal genau darum. Was mich interessieren würde, im Idealfall haben Sie ja in Ihrer beruflichen Tätigkeit den Querschnitt der Gesellschaft. Was würden Sie sagen aus Ihrer seelsorgerischen Erfahrung? Was sind wirklich die Sorgen der Menschen im Jahr 2025?
Ja, ich glaube, dass viele Menschen die Klarheit, wie die Welt organisiert ist und wie es weitergehen könnte, die hatten wir sicherlich nie so vollständig. Aber heute sind viele Kategorien durcheinander gekommen. Man weiß manchmal nicht mehr so richtig, was man sagen kann, was man denken kann. Und das meine ich gar nicht in dem Sinne, dass Leute sich nicht mehr trauen, etwas zu sagen. Das gibt's ja auch ganz stark. Aber es ist auch eine Verunsicherung da, was gilt eigentlich und woran kann ich mich noch orientieren. Und so eine Orientierungssehnsucht, die gibt es schon, das glaube ich. Und ich glaube, dass wir als Kirche da auch eine Aufgabe hätten, aber wir sind Teil dieser Orientierungslosigkeit geworden.
Vor 508 Jahren hat Martin Luther seine Thesen in Wittenberg, Sachsen-Anhalt angeschlagen. So ist es überliefert. Und bis heute begehen die Protestanten den Reformationstag. Wir sprachen mit Wichert von Heiden, evangelischer Pfarrer in Niedersachsen. Herr Heiden, wir wünschen Ihnen einen schönen Feiertag.
Ja, gleichfalls. Alles Gute. Tschüss.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme und wünsche Ihnen einen schönen Freitag oder sogar Feiertag. Hier beim Kontrafunk gibt's natürlich keine freien Tage. Auch heute ist unser Team vom Rechtsstaat wieder angetreten. Dirk Sattelmeier und Christian Knoche widmen sich einer brisanten politischen und juristischen Fragestellung. Deutsche Staatsbürger auf EU-Sanktionslisten. Die Deutschen Thomas Röper und Alina Lipp berichten ja aus Russland und manchmal auch aus der Ukraine. Die Art und Weise, wie sie berichten, hat ihnen aber Sanktionen eingebracht. Mehr zur Rechtslage erfahren Sie heute im Rechtsstaat um 11, 16 und 22 Uhr.